Bäume. Steinhämmer versenkten Nägel, die als Sicherungen für die Seile dienten, tief in der Mauer. Die Eisennägel gingen jedoch aus, bevor die Hälfte des Wegs hinter ihnen lag, und dann mussten die Kletterer mit Pflöcken aus Horn und angespitztem Knochen vorlieb nehmen. Die Männer traten die Dornen ihrer Stiefel in die harte, unnachgiebige Wand wieder und wieder und wieder und wieder, um mit den Füßen Halt zu finden. »Ihre Beine müssen längst taub sein«, dachte John nach der vierten Stunde. »Wie lange stehen Sie das noch durch?« Ebenso unruhig wie der Magna schaute er zu und lauschte auf das ferne Klagen eines Kriegshorns der Ten. Doch die Hörner blieben stumm, und von der Nachtwache war keine Spur zu sehen. Zur sechsten Stunde hatte Jarl wieder einen Vorsprung vor Grig, der Ziege, gewonnen, und seine Männer vergrößerten diesen mehr und mehr. »Mans Schoßhündchen scheint sich dringend ein Schwert zu wünschen«, meinte der Magna und es schattete die Augen. Die Sonne stand hoch am Himmel, das obere Drittel der Mauer glänzte kristallblau und reflektierte das Licht so hell, dass es in den Augen schmerzte. Jarls Trupp und Griggs Männer waren in der Grelle verschwunden, während Eroks Gruppe sich noch im Schatten befand. Statt weiter nach oben zu klettern, schoben sie sich in etwa 150 Meter Höhe seitwärts und strebten auf einen Kamin zu. John beobachtete sie, wie sie Zug um Zug weiter vorankamen, als er das Geräusch hörte. Ein plötzliches Krachen, das sich das Eis entlang zu wälzen schien und dem ein Schreckensruf folgte. Dann war die Luft von Splittern und Schreien und fallenden Männern erfüllt, als sich eine Schicht Eis von einem Fuß Stärke und 50 Fuß Breite löste, taumelnd, berstend, grollend in die Tiefe rutschte und alles in seinem Weg mit sich riss. Sogar am Fuß des Bergrückens krachten ein paar Stücke durch die Bäume und ein Stück den Hügel hinunter. John packte Ygritte, drückte sie auf den Boden und warf sich über sie, und einen von den Tens traf ein Eisstück im Gesicht und brach ihm die Nase. Als sie wieder nach oben schauten, waren Jarl und seine Gruppe verschwunden. Männer, Seile, Nägel, nichts war in über 200 Metern Höhe von ihnen geblieben. Wo die Kletterer noch einen Augenblick zuvor gehangen hatten, klaffte eine Wunde in der Mauer, in der das Eis so glatt und weiß wie polierter Marmor in der Sonne glänzte. Weit, weit unten zeigte sich ein schwacher roter Fleck, wo jemand auf einen gefrorenen Vorsprung gekracht war. »Die Mauer verteidigt sich selbst«, dachte John, während er Ygritte wieder auf die Beine zog. Sie fanden Jarl in einem Baum, aufgespießt auf einem abgebrochenen Ast und noch immer an die drei anderen gebunden, die zerschmettert neben ihm lagen. Einer lebte noch, doch Beine und Rückgrat waren gebrochen und die meisten Rippen ebenso.
»Erbarmen«, flehte er, als sie ihn fanden.
Einer der Tens schlug ihm mit einer großen Steinkeule den Schädel ein. Der Magna erteilte Befehle und seine Männer begannen, Brennstoff für einen Scheiterhaufen zu sammeln. Die Toten brannten bereits, als Grig die Ziege die Krone der Mauer erreichte. Als Eroks Vierertrupp oben eintraf, waren von Jarl und seiner Gruppe nur noch Knochen und Asche übrig. Inzwischen ging die Sonne unter, daher verschwendeten die Kletterer keine Zeit mehr. Sie entrollten die langen Hanfseile, die sie sich um die Brust geschlungen hatten, banden sie aneinander und warfen sie herunter. Der Gedanke, 300 Meter an diesem Seil in die Höhe steigen zu müssen, erfüllte John mit Schrecken. Doch Mans hatte etwas Besseres geplant. Die Wildlinge, die Jarl unten gelassen hatte, packten eine riesige Strickleiter mit Hanfsprossen von der Dicke eines Armes aus und befestigten sie an dem Seil der Kletterer. Erok und Grig und ihre Leute zogen sie ächzend und keuchend hinauf, banden sie oben fest und ließen das Seil dann erneut hinunter, damit eine zweite Leiter daran befestigt werden konnte. Insgesamt waren es fünf. Nachdem alle an Ort und Stelle waren, rief der Magna einen barschen Befehl in der alten Sprache, und fünf der Tens begannen den Aufstieg. Sogar mit Hilfe der Leiter war es kein Kinderspiel. Ygritte beobachtete ihre Anstrengungen eine Weile.
»Ich hasse diese Mauer«, sagte sie leise und wütend. »Spürst du, wie kalt sie ist?«
»Sie ist aus Eis«,
wandte John ein.
»Du weißt aber auch gar nichts, Jon Snow. Diese Mauer ist aus Blut gemacht.«
Und sie hatte sich noch nicht genug Opfer geholt. Bis Sonnenuntergang waren zwei der Tents von der Leiter in den Tod gestürzt, aber diese beiden waren die letzten. Erst gegen Mitternacht erreichte John die Mauerkrone. Die Sterne schienen wieder und die Gritte zitterte von der Kletterei.
»Ich wäre beinahe abgestürzt«, sagte sie mit Tränen in den Augen. »Zweimal, dreimal. Die Mauer hat versucht, mich abzuschütteln. Ich konnte es spüren.«
Eine der Tränen löste sich und rann langsam über ihre Wange.
»Das Schlimmste liegt hinter uns.« John gab sich Mühe, zuversichtlich zu klingen. »Hab keine Angst.« Er wollte den Arm um sie legen. Ygritte stieß ihm die flache Hand so hart vor die Brust, dass er den Schmerz durch alle Schichten von Wolle, Kettenhemd und gehärtetem Leder fühlte.
»Ich hatte keine Angst. Du weißt gar nichts, Jon Snow.«
»Weshalb weinst du dann?«
»Nicht aus Angst.«
Sie trat wild mit dem Absatz auf das Eis unter sich und schlug ein Stück heraus.
»Ich weine, weil wir das Horn des Winters nie gefunden haben. Wir haben ein halbes Hundert Gräber geöffnet und all diese Schatten auf die Welt losgelassen, und trotzdem haben wir das Horn von Joramund nicht gefunden, das dieses kalte Ding niederreißen könnte.«